Heute, Bildung geht uns alle an. Ist es gerecht, wenn der Grundschullehrer die weiterführende Schulform für ein Kind alleine auswählt? Bietet das dreigliedrige Schulsystem Chancengleichheit? Sind zentrale Abschlussprüfungen fairer? Am Mikrofon begrüßt sie Linnea Lückelmeier. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Bildung geht uns alle an. Wir sind Schüler oder wir waren Schüler und unsere Kinder werden Schüler sein. Allein in der Region Bonn-Rhein-Sieg haben wir über 100 Schulen. Davon sind in Bonn 41 Grundschulen, 19 Gymnasien, 9 Realschulen, 7 Hauptschulen und 3 Gesamtschulen. In Siegburg sind es 8 Grundschulen, 3 Gymnasien, 1 Realschule und 2 Hauptschulen. Wir sprechen heute mit Lehrerinnen und Lehrern aus der Region über 3 Punkte des Bildungssystems. Ist es gerecht, wenn der Grundschullehrer die weiterführende Schulform für ein Kind alleine auswählt? Bietet das dreigliedrige Schulsystem Chancengleichheit? Sind zentrale Abschlussprüfungen fairer? Jetzt gibt es erst einmal Musik, danach geht es weiter mit dem Wechsel von der Grundschule auf die weiterführenden Schulformen. Ist es gerecht, wenn der Grundschullehrer die weiterführende Schulform für ein Kind alleine auswählt? Wir fragten Passanten in der Siegburger Innenstadt.
Nein, ich denke, dass das Elternhaus mitentscheiden sollte.
Nein, auf keinen Fall. Warum sollte eine Person, die nicht das Kind persönlich 100% kennt, entscheiden können, ob es Gymnasial-, Realschul- oder Hauptschulkind wird?
Die Eltern sollten mitentscheiden, finde ich.
Nee, finde ich nicht in Ordnung. Das sollten die Eltern mit dem Kind und mit dem Lehrer zusammen entscheiden.
Nein, weil das auch mit der Einwilligung der Eltern dazugehört. Weil die Eltern selber wissen, wie ihr Kind ist. Die Lehrer können es nicht entscheiden, weil sie sehen die nur in der Schule.
Seit einigen Jahren entscheidet in Nordrhein-Westfalen allein der Klassenlehrer der 4. Grundschulklasse über die weitere Schullaufbahn eines Kindes. Er bestimmt, welche Schulform das Kind besuchen darf und welche nicht. In § 11 Absatz 4 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes liest sich das so.
Die Grundschule erstellt mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers eine zu begründende Empfehlung für die Schulform, die für die weitere schulische Förderung geeignet erscheint.
Wenn die Eltern anderer Meinung sind als der Lehrer und ihr Kind zum Beispiel an ein Gymnasium schicken wollen, muss das Kind einen 3-tägigen Prognoseunterricht absolvieren. Sind 3 Tage Prüfungsstress für das Kind eine sinnvolle Grundlage für die Bewertung seiner Fähigkeiten? Den Prognoseunterricht bewerten ein Grundschullehrer, ein Lehrer der weiterführenden Schule und ein Beamter vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Schule und Weiterbildung. Sie entscheiden endgültig über die weitere Schullaufbahn des Kindes. Wenn die Eltern auch mit dem Ergebnis des Prognoseunterrichts nicht einverstanden sind, müssen sie schriftlich Widerspruch einlegen und bei dessen Ablehnung vor Gericht klagen. Das folgende Gerichtsverfahren kann sich über Monate bis Jahre hinziehen und hat keine aufschiebende Wirkung. Also wird das Kind vorerst nicht die gewünschte Schulform besuchen, sondern muss derweil mit der schlechteren Wahl des Lehrers Vorlieb nehmen. Dort lernt es aber nicht denselben Stoff und hat bei einem späteren Wechsel Nachteile gegenüber denen, die von Anfang an diese Schule besucht haben. Und das bei einem Verfahren, über das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft urteilt.
Prognoseunterricht erzeugt hohe Versagensängste. Auch mit dem neuen Prognoseunterricht wird es keine passgenaue Zuweisung der Grundschüler in eine Schulform der weiterführenden Schule geben. Mit dem Prognoseunterricht wird eher deren Belastbarkeit als ihre Leistungsfähigkeit in bestimmten Fächern getestet. Kinder und Eltern geraten unter hohen Druck, weil sie eine andere Schulform für ihre Kinder wünschen, als in der Grundschulempfehlung vorgegeben wurde. Gerade weil es keine gesicherte Schulwahlempfehlung für Grundschüler im Alter von 9 bzw. 10 Jahren geben kann, ist die GEW der Auffassung, dass die Schulwahlentscheidung letztlich in der Verantwortung der Eltern bleiben muss.
Soweit das Urteil der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft über den Prognoseunterricht. Jetzt hören wir erst einmal Musik, anschließend sprechen wir mit Etta Fennekohl, der Bezirksvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Bezirk Köln, darüber, wie die Schulformempfehlungen an ihrer Schule entstehen. Wir begrüßen im Studio die Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Bezirk Köln, Etta Fennekohl. Sie ist Leiterin einer Troisdorfer Grundschule. Wir sprechen mit ihr darüber, wie die Schulformempfehlungen an ihrer Schule entstehen. Guten Abend, Frau Fennekohl.
Guten Abend.
In der 4. Klasse sprechen die Grundschullehrer für jedes Kind eine Schulformempfehlung für die weiterführenden Schulen aus. Können Sie uns, Frau Fennekohl, beschreiben, wie das an Ihrer Schule, der Roncalli-Grundschule in Troisdorf, abläuft?
Ja, die Eltern und die Lehrer sind von Klasse 1 an gemeinsam im Gespräch über die Leistungsentwicklung der Kinder. Und in der Klasse 4 im ersten Halbjahr werde ich einen Elternabend einberufen und werde den Eltern erläutern, wie es abläuft, welche Voraussetzungen ihr Kind erfüllen muss, um welche Schulform zu besuchen. Dann ist ein Elternsprechtag. Da erläutern die Kolleginnen den Eltern, für welche Schulform die Kinder im Augenblick geeignet sind. Wir gucken, ob wir übereinstimmen. Und wenn wir nicht übereinstimmen, wird das schriftlich festgehalten. Wenn wir übereinstimmen, auch. Und kurz vor den Halbjahrszeugnissen ist ein zweiter Elternsprechtag. Da wird dann nochmal gesprochen und wir haben in der Regel nur bei ganz wenigen Eltern keine Übereinstimmung mit den Lehrkräften.
Ist die Beurteilung durch eine Lehrkraft alleine denn überhaupt objektiv?
Also sie ist schon objektiv, weil die Lehrkräfte eine lange Erfahrung haben und wissen, welche Anforderungen in den weiterführenden Schulen, mit denen wir regen Kontakt haben. Und in Troisdorf wird inzwischen sogar der Übergang abgestimmt mit den weiterführenden Schulen, was in allen Fächern vorhanden sein muss, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kenntnisse. Das ist schon objektiv und Lehrerinnen und Lehrer sehen ja auch im Vergleich zu den anderen Kindern, wie leistungsfähig das Kind ist und sehen auch, wie viel Elternhilfe geleistet wird. Es ist so, dass die Eltern natürlich ihr Kind in einem ganz anderen Licht sehen als die Lehrkräfte. Da muss dann eben abgestimmt werden. Aber wenn das so wie bei uns ist, von der ersten Klasse an, und das ist auch in allen anderen Grundschulen natürlich so, dann ist es eigentlich meistens kein Problem.
Was ist denn überhaupt, wenn die Lehrer jetzt sich vehement dagegen wehren und das nicht wollen, dass das Kind, ich sag erstmal, auf eine schlechtere Schulform gehen und nicht übereinstimmen mit ihren Empfehlungen?
Wenn die Eltern Gymnasium wollen, das ist ja nun das häufigste so, und wir haben nur eine Realschulempfehlung, dann muss der Prognoseunterricht durchlaufen werden.
Kann denn überhaupt ein einzelner Lehrer oder eine einzelne Lehrerin die Entwicklung eines Kindes für die nächsten 10 Jahre vorhersehen?
Nein, sie kann nur beurteilen, was das Kind bis zum 10. Lebensjahr in der Schule gelernt hat und wie das Arbeitsverhalten ist. Das kann die Lehrerin oder der Lehrer erkennen und dann auch beurteilen. Eine Prognose für die nächsten 10 Jahre können wir nicht geben. Aber wir haben immer wieder die weiterführenden Schulen gefragt, wie die Kinder zurechtkommen. Und in der Regel war es so, die Kinder, die wir für die jeweilige Schulform empfohlen haben, sind an dieser Schulform auch bis zum Ende geblieben.
Genauso gut hat man festgestellt, dass 50% fehleingeschätzt wurden durch die Grundschullehrerinnen. Meine Frage daher, halten Sie es für sinnvoll, dass die Lehrer ganz alleine den weiteren Schulweg des Kindes festlegen?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, es wird in der Regel ja in Abstimmung mit den Eltern festgelegt. Es ist natürlich letztlich so, das, was auf der Empfehlung steht, ist das, was gültig ist. Und als regulativ ist dann eben der Prognoseunterricht eingeführt worden von der Landesregierung. Es ist ja diese Landesregierung, die das eingeführt hat. Vorher galt der Elternwille, das muss man auch mal ganz klar sagen.
Wie viele Eltern ihrer 4. Klasse haben in diesem Jahr die Entscheidung des Klassenlehrers abgelehnt und ihr Kind zum Prognoseunterricht
geschickt? An unserer Schule haben 2 Kinder teilnehmen müssen. 1 ist nicht angetreten und beim 2. ist rausgekommen, dass unsere Empfehlung richtig war. Und das, obwohl im Rhein-Sieg-Kreis, anders als im ganz Nordrhein-Westfalen, 63% der Kinder den Prognoseunterricht bestanden haben und nur 37% nicht. Und in Nordrhein-Westfalen war es umgekehrt, 63% haben nicht bestanden und nur 37% ja. Es ist so, dass diese Situation für die Kinder eine absolute Ausnahmesituation ist. Von 3 fremden Lehrkräften werden sie unterrichtet. Es ist ja so, dass die Grundschule sehr häufig selbstentdeckendes Lernen macht. Und eine Kollegin von mir, die den Prognoseunterricht geleitet hat, die hat dann mit den Kollegen der weiterführenden Schule dieses auch vorbereitet und hat dann gesagt, wir machen dann das und das und das. Und da haben die dann gefragt, und wann machen Sie normalen Unterricht? Das nur zum Prognoseunterricht. Also das ist keine normale Situation für Grundschulkinder.
Wie reagieren diese Kinder denn auf diesen Prüfungsstress?
Also der Prüfungsstress wird eigentlich von den Eltern aufgebaut, die immer wieder dann sagen, du musst das, die noch mit denen üben und üben und üben. Und unter Umständen, in den 3 Jahren, in denen immer wieder gesagt worden ist, vielleicht könnten Sie mit Ihrem Kind mal das machen und mal jenes machen, mal vielleicht auch mal Gerüche mit Ihnen üben oder dieses oder jenes, wo uns dann gesagt wird, mein Kind soll lernen und nicht riechen, obwohl wir natürlich eine umfassende Schulbildung anbieten wollen. Also die gehen dann auf die Vorschläge der Lehrer nicht ein und dann haben wir das Problem zum Schluss.
Würden Sie sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Ablehnungen der Schulformempfehlung und dem Bildungsgrad der Eltern gibt?
Das ist eine sehr provokative Frage. Aber man kann natürlich sagen, in bildungsnahen Elternhäusern ist es so, dass die Schulformempfehlung eher abgelehnt wird als in Elternhäusern, die nicht so informiert sind und nicht so bildungsnah.
Wie schätzen Sie persönlich den Anteil der Fehlentscheidungen bei den Empfehlungen für die weiterführenden Schulen ein?
Also der Anteil, weiß ich, ist sehr hoch. Er liegt bei 30% etwa. Das ist aber von Schule zu Schule verschieden. Das kommt eben darauf an, wie die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern wirklich funktioniert. Und wenn die Lehrerinnen und die Eltern gut miteinander kooperieren, dann gibt es wenig Fehlentscheidungen.
Würden Sie dann eher das alte Prinzip, also wo die Eltern auch Mitspracherecht haben, bevorzugen oder eher die neue Methode?
Also ich denke, die Eltern sollten letztlich die Entscheidung haben und die Lehrer sollten beraten.
An wen können sich Eltern in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis wenden, wenn sie Fragen zu der Schulformempfehlung für ihres Kindes oder zum Prognoseunterricht haben?
An die Schulaufsicht.
An die Schulaufsicht.
Ganz klar, ja, Schulaufsicht.
Etta Fennekohl, Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft im Bezirk Köln, meint, dass Eltern und Lehrer gemeinsam die geeignete Schulform für das Kind auswählen sollten. Nach der Musik werfen wir einen Blick auf das dreigliedrige Schulsystem und die Gesamtschule. Im 18. und 19. Jahrhundert entstand in Deutschland ein hierarchisches Schulsystem. Unser dreigliedriges Schulsystem baut bis heute auf einer Basis dieses Überbleibsels der Ständegesellschaft auf. Man war der Ansicht, dass Intelligenz angeboren sei. Daher entscheide sich oft schon sehr früh, ob ein Kind Arzt oder Schreiner werden würde. Es gab nach der Volksschule nur das Gymnasium für die Schüler, die geeignet schienen und deren Eltern das Schulgeld bezahlen konnten. Mittlerweile ist bewiesen, dass es von Vorteil sein kann, wenn Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten zusammen lernen und arbeiten. Die PISA-Spitzenreiter Finnland, Südkorea und die Niederlande bauen bereits auf das Konzept der Gemeinschaftsschulen auf. PISA steht für Program for International Student Assessment, das heißt Programm für internationale Schülerbewertung. PISA wird regelmäßig in drei Bereichen, nämlich Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissen durchgeführt, um den weltweiten Wissensstand festzustellen und Verbesserungen anzustoßen. Wir begrüßen jetzt im Studio Herrn Achim Struth von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, einen langjährigen Gesamtschullehrer. Er unterrichtet seit 24 Jahren an der Gesamtschule Bonn-Beuel die Fächer Gesellschaftslehre, Französisch und Geschichte und ist Bezirkspersonalrat für Gesamtschulen.
Ich bin Lehrer an der Gesamtschule Bonn-Beuel und in den letzten 6 Jahren als Klassenlehrer zusammen mit 2 Kolleginnen einer Integrationsklasse. Das heißt, in dieser Klasse von 25, 26 Schülern und Schülerinnen pro Klasse hat man sich das so vorzustellen, dass 5 bis 6 Kinder ein Handicap haben und in besonderem Maße dann von uns gefördert werden.
In Deutschland gibt es, anders als in den meisten übrigen Ländern der Welt, eine dreigliedrige Sekundarstufe aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium, ergänzt durch die Gesamtschule. Welche Bedeutung hat die Gesamtschule zusätzlich zu diesem dreigliedrigen System?
Ja, die Gesamtschule ergänzt das dreigliedrige Schulsystem und den entscheidenden Vorteil bei der Gesamtschule sehe ich darin, dass anders als im dreigliedrigen Schulsystem die Schüler und Schülerinnen nach dem 4. Schuljahr nicht sortiert werden, nach Hauptschule, Realschule und Gymnasium in gewisse Schubladen reinkommen, sondern dass sie in der Gesamtschule zusammen unterrichtet werden bis zur Klasse 10. Es ist also in 5 überhaupt noch nicht gesagt, wer also dann in die Oberstufe geht, wer einen Realschulabschluss macht oder wer den Hauptschulabschluss macht. Dies kann in der Gesamtschule lange Zeit offen gehalten werden.
Ja, können Sie mir sagen, wie viele Gesamtschulen gibt es in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis?
In Bonn gibt es 3 Gesamtschulen. Die Gesamtschule in Bonn-Beuel, die Gesamtschule in Godesberg und die Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Tannenbusch. Zudem gibt es im Rhein-Sieg-Kreis Gesamtschulen in Bornheim, in Hennef und in Troisdorf.
Entspricht das Angebot der Nachfrage oder besteht der Wunsch nach mehr Gesamtschulen in der Region?
Ja, da sind die Zahlen eindeutig. Die Nachfrage übersteigt bei weitem das Angebot. Wenn ich unsere Schule zum Beispiel sehe, gibt es da pro Jahr ca. 500 Anmeldungen für 170 zur Verfügung stehenden Plätzen. Das heißt also, da gibt es eine erhebliche Diskrepanz. An den anderen Gesamtschulen sieht es ähnlich aus. Die Zahlen für den Rhein-Sieg-Kreis sind ungefähr so, dass ca. 700 Kinder abgelehnt werden mussten. Und wenn man Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis zusammennimmt, ca. 1100 bis 1200 Kinder. Das zeigt also deutlich, dass die Nachfrage riesig ist. Das zeigt sich auch daran, dass es im Moment zumindest zwei Elterninitiativen gibt, eine in Siegburg und eine in Bonn, die für weitere Gesamtschulen kämpfen.
Die berühmt-berüchtigten PISA-Studien haben in Deutschland viel Wirbel gemacht. Interessant war, dass Staaten, deren Schulsysteme gut abgeschnitten haben, zum Beispiel Finnland, Thailand, Südkorea und Schweden, durchweg ein eingliedriges Schulsystem haben. Das heißt, alle Schüler besuchen nach der Grundschule gemeinsam eine weiterführende Schulform. Gegner der Gesamtschule behaupten dagegen immer wieder, dass der Unterricht sich dann ausschließlich an den schlechtesten Schülern ausrichtet. Was können Sie aus Ihrer Erfahrung als Gesamtschullehrer dazu sagen?
Ja, wie du schon richtig sagst, ist das ein beliebtes Argument der Gegner der Gesamtschule. Die Schulwirklichkeit sieht allerdings anders aus. In den Klassen wird durchgehend bindifferenziert, das heißt, dass leistungsstarke Schüler andere Aufgaben bekommen als leistungsschwächere. Das ist auch in einer Regelklasse von 30 Schülern sehr gut möglich, wenn man nach einer gemeinsamen Einführung dann die Aufgaben auf das Leistungsniveau der einzelnen Schüler hin ausrichtet.
Die Hauptschule gilt vielen als Auffangbecken für Problemfälle. Selbst Realschüler finden in manchen Lehrberufen nur noch schwer eine Lehrstelle. Nur noch ein Drittel der Gymnasiasten beginnt ein Studium. Hat das dreigliedrige Schulsystem noch eine Zukunft?
Ich denke, dass sich das dreigliedrige Schulsystem überlebt hat, dass es keine Zukunft mehr hat. Es ist ja auch bezeichnend, dass neben Deutschland nur noch Österreich und Teile der Schweiz ein dreigliedriges Schulsystem pflegen. Alle anderen Länder haben ein Schulsystem, das man als Schulsystem der Einheitsschule oder gemeinsamen Sekundarstufe 1 bezeichnen könnte.
Der Gesamtschullehrer Achim Struth findet, dass das dreigliedrige Schulsystem keine Zukunft hat, sondern eine Gemeinschaftsschule für alle in den Klassen 5 bis 10 der bessere Weg ist. So wie es die meisten Länder der Welt schon heute machen. Nach der Musik unterhalten wir uns mit ihm über das Zentralabi und andere zentrale Prüfungen. Seit dem Frühjahr dieses Jahres gibt es in Nordrhein-Westfalen zentrale Abschlussprüfungen. Und zwar nicht nur das berühmte Zentralabitur, sondern auch die zentralen Abschlussprüfungen am Ende der 10. Klasse. In manchen Bundesländern gibt es das Zentralabitur schon länger. Mit unserem Radio Raspel-Chefredakteur Kai Hofstetter sprechen Birgit Heumann und Fabian Würz.
Hallo Kai.
Hallo.
Ich habe ein paar Fragen an dich bezüglich des Zentralabiturs.
Schieß los.
Wo und wann hast du denn dein Abitur gemacht?
Das war 1982 in Bayern. Und in Bayern war das schon damals ein Zentralabitur.
Oh, das ist ja spannend. Wie sind denn deine Erfahrungen damit?
Wir kannten es nicht anders in Bayern. Das letzte halbe, dreiviertel Jahr vorm Abitur, da wird eigentlich wirklich nur Pflichtstoff gepaukt. Und man weiß schon irgendwie, was da dran kommt. Da gibt es dann zentral ein Katalog von Aufgaben, meistens sind es drei Stück pro Fach und da darf dann der Lehrer vor Ort noch eine auswählen, die du dann lösen darfst. Die Lehrer haben dann noch ein bisschen Möglichkeit zu sehen, was haben sie mit ihren Leuten kräftig geübt und wenn sie lieb sind, dann wählen sie genau das aus. Wenn sie dir einen reinwürgen wollen, wählen sie natürlich eine andere Aufgabe aus.
Also haben die Lehrer doch noch so ein bisschen Mitbestimmungsrecht?
Allerdings nur anhand der zentralen Vorgaben. Ich weiß, damals, mitten in der Nacht, wurden in München vom Kultusministerium aus die Boten losgeschickt, die dann morgens um 8 Uhr bei den Schulen waren und versiegelte Umschläge brachten. Auch die Lehrer wussten nicht, was da kommt. Das war ein Lotteriespiel. Morgens um 8 kamen die Boten an. Früher durften die Umschläge auch nicht aufgemacht werden. Und wenn die Prüfungen um 9 anfingen, hatten die eine Stunde Zeit, um zu gucken, was sie den Schülern vorlegen.
Lotterie klingt ja nicht so wirklich nach Gleichberechtigung. Da zielt auch unsere nächste Frage ein bisschen hin.
Wenn es stimmt, dass die soziale Herkunft über den Bildungsweg entscheidet, wie sollen dann gleiche Bedingungen geschaffen werden?
Durch das Zentralabi.
Ja, das ist die große Frage. Wie schaffe ich überhaupt soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft? Ich weiß nur, wenn man das soziale Klima weiter verschärft, werden die Chancen noch schlechter werden. Die Möglichkeit hat natürlich jeder, de facto ist es nicht mehr so. Und wenn es Leistungsdruck auf der einen Seite gibt und Statusdruck auf der anderen, da können natürlich Kinder aus ärmeren Familien einfach nicht mithalten.
Denkst du denn, dass das Zentralabi insgesamt zu empfehlen ist oder ein gutes Konzept ist?
Sagen wir mal so, man muss auf jeden Fall eine riesige Portion Pflichtwissen mitbringen. Dazu wird man gezwungen, weil man weiß ja nicht genau, was da im Abi kommt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag mal dahingestellt sein. Ich habe einen Riesenpacken Wissen mitgenommen und bin nicht runter zusammengebrochen.
Alles klar, also fehlt dir da so ein bisschen die Vergleichbarkeit, weil du es ja nicht anders kennengelernt hast.
Ja, bei uns hieß es natürlich damals, ja, wenn ihr hier das Abitur nicht schafft, dann geht ihr rüber nach Hessen, da schafft es jeder Idiot. Das wurde bei uns so erzählt. Das war natürlich Galgenhumor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade im Lande Bayern, war das natürlich immer schon ein Thema, wo man sagte, wir Bayern sind sowieso besser als der Rest der Welt. Auch wenn es nicht so ist, aber zumindest es wird den Leuten so eingeimpft. Also ich bin mit dem System groß geworden und bin aber auch froh, dass ich in diesem Bundesland nicht mehr lebe.
Tja, dann sollten wir wahrscheinlich das Interview ungefähr in 10 Jahren wiederholen und die Hessen dazu befragen, wie sie sich jetzt fühlen.
Zum Beispiel.
Gut, ja, ich denke, an dieser Stelle sind wir soweit mit diesem Thema.
Freut mich, euch geholfen zu haben.
Besten Dank und wir haben uns auch gefreut.
Jo, bitteschön.
Tschüss.
Ciao.
So sah es also vor 2 Jahrzehnten in Bayern aus. Wie Zentralprüfungen an einer Bonner Gesamtschule von Schülern und Lehrern erlebt werden, erzählt uns Achim Struth nach der Musik. Seit dem Frühjahr dieses Jahres gibt es in Nordrhein-Westfalen zentrale Abschlussprüfungen. Und zwar nicht nur das berühmte Zentralabitur, sondern auch die zentralen Abschlussprüfungen am Ende der 10. Klasse. Achim Struth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft berichtet, wie die Lehrer und Schüler an der Gesamtschule Bonn-Beuel Zentralprüfungen erleben. Machen die Zentralprüfungen den Lehrer mehr Arbeit oder weniger?
Ja, wie ich bei den Kollegen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sehen konnte, also den Fächern, in denen zentrale Abschlussprüfungen nach der Klasse 10 stattgefunden haben, bringt diese Art von Prüfung ein erhebliches Mehr an Arbeit für die Kollegen und Kolleginnen mit sich, vor allen Dingen durch das umfangreiche Korrektursystem. Man muss sich das so vorstellen, dass zunächst der Fachlehrer, die Fachlehrerin die Arbeiten nachschauen und zensieren nach einem Schema, was vom Ministerium vorgegeben ist und sich dann, und das ist neu und das bringt eben auch die Mehrarbeit mit sich, dass dann mit einem zweiten Kollegen das Ganze nochmal durchgesehen wird und nochmal durchkorrigiert wird und dann eben eine gemeinsame Abschlussnote gegeben wird.
Was tun Sie als Lehrer an Ihrer Schule, der Bonn-Beueler Gesamtschule, um Ihre Schüler bei der Vorbereitung auf Zentralprüfungen zu unterstützen?
Ja, die Schüler und Schülerinnen sind ja schon durch die Lernstandserhebungen, früher in Klasse 9, jetzt in Klasse 8, auf diese zentralen Prüfungen, auf den Prüfungstyp hin vorbereitet. Die Kollegen und Kolleginnen bieten eine Reihe von Materialien an, die zum Teil vom Ministerium zur Verfügung gestellt wird. Zum Teil haben sich auch die Lehrbuchverlage darauf spezialisiert, Materialien für die zentralen Abschlussprüfungen herauszugeben. Und mit diesen wird auch bei uns an der Schule gearbeitet.
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei Zentralprüfungen im Vergleich zum bisherigen Verfahren?
Ja, die Vergleichbarkeit. Man wird sicherlich feststellen können, an welchen Schulen besonders gute oder auch besonders schlechte Leistungen erzielt werden. Und da muss man die richtigen Schlüsse draus ziehen, in meinen Augen, dass man bei Schulen, die im sozialen Brennpunkt liegen, dass man da eben verstärkt Lehrkräfte hinschickt und die Klassen kleiner hält, damit die Ergebnisse vielleicht am Ende der 10. Klasse dort auch besser werden. Das scheint mir ein zentrales Problem zu sein, dass in unser Bildungssystem meiner Ansicht nach mehr Geld gesteckt werden muss, um bei den Prüfungen auch im internationalen Vergleich besser dazustehen.
Führen zentral gestellte Prüfungen tatsächlich zu einer besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse?
Also die Leistung kann man sicherlich vergleichen, aber ob die Hysterie mit Prüfungen, dass eben jetzt alles und jedes abgeprüft werden muss, ob das jetzt zu besseren Leistungen der Schüler und Schülerinnen führt, wage ich stark zu bezweifeln. In diesem Jahr hat sich gezeigt, dass die zentralen Abschlussprüfungen, jedenfalls nach dem Empfinden unserer Schüler und Schülerinnen, relativ leicht waren und dadurch auch zum Teil sehr viel bessere Leistungen erzielt wurden als bei den Klassenarbeiten im ersten Halbjahr des 10. Jahrgangs. Aber bessere Noten lassen ja keinen Schluss auf bessere Leistungen der Schüler zu.
Sind zentrale Abschlussprüfungen gerechter als Prüfungen, die vor Ort vom eigenen Lehrer gestellt werden?
Beim Abitur war es bis zum Jahr 2006 so, dass die Prüfungsthemen von den Lehrer und Lehrerinnen eingereicht wurden und dann je nach Schulform bei der Bezirksregierung oder in Düsseldorf im Ministerium überprüft wurden. Wenn Prüfungen zu leicht oder zu schwer waren, wurden diese zurückgeschickt und die Kollegen mussten diese überprüfen. Das fällt jetzt mit dem Zentralabitur weg.
Führen Zentralprüfungen tatsächlich zu besseren Leistungen der Schüler?
Also ich bezweifle sehr stark, dass Zentralprüfungen oder ein Mehr an Prüfungen zu besseren Leistungen der Schüler führt. Ja, ich denke, es ist noch zu früh, ja, diese Frage zu beantworten. Ich denke, man muss Erfahrung sammeln jetzt mit den zentralen Abschlussprüfungen, sowohl im Abitur als auch nach Klasse 10, um dann eben auch wissenschaftlich zu überprüfen, wie diese zentralen Prüfungen auf die Leistungen der Schüler Einfluss gehabt haben. Also ich bezweifle persönlich, dass diese Prüfungen zu besseren Leistungen der Schüler und Schülerinnen führen.
In der vierten Klasse sprechen die Grundschullehrer für jedes Kind eine Schulreformempfehlung für die weiterführenden Schulen aus. Halten Sie es für sinnvoll, dass ein Lehrer den weiteren Schulweg eines Kindes festlegt und nicht die Eltern?
Wenn ich jetzt meine letzte Klasse anschaue, dort haben 16 Schüler und Schülerinnen nach der Klasse 10 die Möglichkeit, in die Oberstufe zu gehen, weil sie die Fachoberschulreife mit Qualifikation erreicht haben. Man kann aber davon ausgehen, dass wir zu Beginn der Klasse 5 keine 16 Schüler und Schülerinnen mit Gymnasialprognose in der Klasse gehabt haben, sondern maximal 8 bis 9 Kinder. Das zeigt also deutlich, dass es da Entwicklungspotenzial gibt, was im Bereich der Gesamtschule dann entwickelt werden kann und dann auch abgerufen werden kann.
Vielen Dank, Herr Struth, für das Interview.
Ja, gerne und viel Spaß noch bei eurer weiteren Arbeit.
Dankeschön. Soweit der Gesamtschullehrer Achim Struth zu Zentralprüfungen am Ende der 10. Klasse und zum Abitur. Jetzt erst einmal Musik und danach geht es weiter mit Fakten und der Antwort auf die Frage, warum es nicht funktionieren kann, die Gesamtschulen parallel zum dreigliedrigen Schulsystem aufzubauen. Bildung geht uns alle an. Wir fragten zwei Lehrer aus der Region. Ist es gerecht, wenn der Grundschullehrer die weiterführende Schulform für ein Kind alleine auswählt? Bietet das dreigliedrige Schulsystem Chancengleichheit? Sind zentrale Abschlussprüfungen fairer? Unser Schulsystem sortiert Schüler bereits nach der 4. Klasse aus. In Nordrhein-Westfalen entscheidet der Klassenlehrer alleine über den weiteren Schulweg. Sind die Eltern nicht einverstanden, muss das Kind einen dreitägigen Prüfungsmarathon durchstehen, den Prognoseunterricht. Nicht nur die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ist gegen dieses Verfahren, sondern auch viele Eltern und Schüler, weil bis zu 50% der Schulformempfehlungen falsch sind. In Bonn mussten in diesem Frühling 37 Kinder am Prognoseunterricht teilnehmen. Zahlen für Siegburg werden erst nach den Sommerferien vorliegen. Etta Fennekohl, die Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, betont, dass eine gute Prognose von intensiver Zusammenarbeit zwischen Grundschullehrern und Eltern abhängt. An ihrer Schule fanden daher nur 2 Empfehlungen nicht die Zustimmung der Eltern. Nur die Gesamtschule bietet einen Ausweg aus dem Chaos der frühen Bestimmung der späteren Schullaufbahn des Kindes, weil alle bis zur 10. Klasse gleiche Chancen haben und den Weg zum Abitur einschlagen können, wenn die Leistungen stimmen. Der Versuch, die Gesamtschule parallel zum dreigliedrigen Schulsystem aufzubauen, muss laut Etta Fennekohl scheitern.
Welche Bedeutung hat die Gesamtschule im dreigliedrigen System?
Ja, sie ist der Versuch, das dreigliedrige Schulsystem zu überwinden, aber das kann man nicht, indem man eine 4. Schulform daneben setzt, die gar nicht für alle zugänglich ist, weil die Gesamtschulen einfach viel zu viele Anmeldungen haben, die nicht berücksichtigt werden können. Und es ist einfach so, dass wer eine Gymnasialempfehlung hat, nur wenn er ideologisch hinter der Gesamtschule steht, sein Kind auch dorthin schickt. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt wirklich hervorragende Gesamtschulen und auch gerade hier im Rhein-Sieg oder im Bonner Raum, die Gesamtschule Bonn-Beuel gehört sicher dazu. Da haben die Kinder und Jugendlichen einen Schulabschluss, der ist, ich würde fast sagen, besser als der an Gymnasien. Aber es ist einfach so, als 4. Schulform kann sich die Gesamtschule nicht durchsetzen.
Hat das dreigliedrige Schulsystem aus Ihrer Sicht noch eine Zukunft?
Also aus meiner Sicht sollte es keine Zukunft mehr haben. Aber so wie die politischen Verhältnisse in unserem Land im Augenblick sind, hat es eine Zukunft. Das muss man leider sagen. Es wird sich daran über kurz oder lang nichts ändern, weil die maßgeblichen Leute einfach nicht bereit sind zu akzeptieren, dass es andere Schulformen gibt. Und es ist weiterhin so, hier bei uns werden Kinder ausgesondert nach dem 4. Schuljahr. Das ist ganz klar. Aber unsere Schulministerin sagt, sie werden begabungsgerecht beschult.
Das war Bildung ist für alle da. Eine Sendung der Radiowerkstatt Raspel, das Ergebnis eines Radioseminars. Es wirkten mit Birgit Heumann, Kai Lindenberg, Linnea Lückemeier, Jasmin Önder, Fabian Würz und als Seminarleiter Andreas Neudecker. Wir bedanken uns bei Etta Fennekohl und Achim Struth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie bei den Schulämtern und Presseämtern von Bonn und Siegburg. Technik Kai Lindenberg und Andreas Neudecker. Mein Name ist Linnea Lückemeier. Besuchen Sie uns im Internet unter www.radioraspel.de. Ciao, ciao.